1, 2, 3, 4.
24,000 people.
And now in season 13.
Presented by Fear Fate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 13 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 13 ist Wolfgang Gerhard, Zertifikate-Pionier im deutschsprachigen Raum, langjähriger Bankvorstand und in den vergangenen 3 Jahren Moderator des Zertifikate Award Austria und mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Lieber Wolfgang, hallo und herzlich willkommen nach Deutschland.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast.
Wir haben uns 3-mal gesehen, jeweils beim Zertifikate Award Austria. Es, glaube ich, waren immer tolle Veranstaltungen. Du hast moderiert in den vergangenen 3 Jahren. Das ist quasi der Schlusspunkt, der große Schlusspunkt unserer gemeinsamen Aufnahme. Aber ich freue mich, dass ich auch mit dir über Karriere, Werdegang sprechen kann. Ich habe dich anmoderiert als Zertifikate Pionier, Bankvorstand und so weiter, aber Karriere, Werdegang. Wie ist es bei dir losgegangen? Was waren die Wurzeln und wie bist du ins Bankgeschäft gekommen?
Eigentlich habe ich mich nach dem Abitur entschieden, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Und im Studium haben mich besonders die Finanzthemen interessiert. Ich habe dann bei Professor Issing, dem späteren Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, zum Thema internationale Finanzmärkte promoviert und damit war mein Interesse schon gegeben. 1984 habe ich dann bei einer Bank angefangen, der damaligen Effektenbank Warburg. Die wurde ein Dreivierteljahr später an die Schweizerische Kreditanstalt, die ja heutige oder muss man sagen die frühere oder spätere Credit Suisse verkauft.
Ja, da hat sich viel verändert, ja genau.
Ja, ich hatte, glaube ich, in 4 Jahren 10 verschiedene Visitenkarten. Aber das Wesentliche war, diese Bank war tätig im Emissionsgeschäft für D-Mark-Anleihen internationaler Emittenten. Und ich bin dann relativ schnell in diese Abteilung gewechselt. Und von daher war ich dann für den Rest meines Berufslebens im Kapitalmarkt beschäftigt.
Wunderbar. Ich habe noch eine Frage zu Issing. Hat sich damals in deinem Studium schon gezeigt, dass das mal eine besondere Karriere beim Herrn Issing werden würde?
Das hat er, glaube ich, selbst nicht erwartet. Und das hat sich auch erst später abgezeichnet, dass er diese Karriere machen würde. Aber er war schon zu diesem Zeitpunkt Mitglied im Sachverständigenrat der 5 Weisen in Deutschland, die regelmäßig die wirtschaftliche Entwicklung beurteilen. Und von daher, er war schon ein angesehener Wirtschaftswissenschaftler.
Und immerhin, er hat dich inspiriert, in diese Branche tiefer einzutauchen. Wolfgang, Zertifikate. Wann ist es da losgegangen, die First Steps, Wolfgang Gerhard und Zertifikate? Wann war das circa?
Ja, das war im Januar 1990. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war damals beim Schweizerischen Bankverein, also auch heutige UBS.
Ja.
Und wir hatten damals die Überlegung, ein neues Geschäftsfeld mal anzufangen, zu probieren. Und wir haben als allererstes einen Optionsschein auf den US-Dollar-D-Mark-Wechselkurs emittiert und mit einer Laufzeit von 2 Jahren, einem Basispreis von 1,70 D-Mark. Und in dem Jahr 1990 haben wir dann 11 Optionsscheine gemacht, im Jahr 92 37 und im Jahr 93 schon erstaunlich, nämlich 101. Mhm. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt sogar schon, habe ich den Antrag dafür gestellt, das erste Kapitalschutzzertifikat eines deutschen Emittenten, einen sogenannten CROI, Guaranteed Return on Investment, auf den DAX zu emittieren.
Schön.
Dafür brauchte man damals eine Sondergenehmigung nach § 3 Währungsgesetz. Die haben wir erhalten. Also schon damals sowohl Optionsscheine wie Kapitalschutzzertifikate waren auf dem Programmpunkt.
Wunderbar. Wenn du so sprichst über die Early Days von Zertifikaten, Optionsscheinen, wir hatten in Österreich auch einen wirklichen Boom in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit einer spezialisierten Emissionsabteilung rund um die erste Group damals. Da ist wunderbar viel gegangen mit Warrants und sogar Turbo, also Warrants auf Warrants haben wir da gehabt. Also das war ganz spannend. Österreich. 30 Jahre wird es bald, dass du in Österreich auch tätig bist.
Ja, 1995 habe ich bei Citibank angefangen, ja, und war damals für das europäische Wochengeschäft zuständig. Und eine der ersten Dienstreisen hat mich dann nach Wien geführt, zu Günter Woiner und später dann auch zu Walter Kotzubek. Und wir haben die Emissionen von Frankfurt aus betreut, die dann am Wiener Markt verkauft worden sind. Also von daher, meine Beziehung nach Wien ist nicht erst in den letzten 3 Jahren entstanden, sondern ist im nächsten Jahr werden es 30 Jahre sein.
Schöne Sache. Walter Kotzubek hat einmal bei uns gearbeitet. Also wir haben immer gut zusammengearbeitet und Günter Woiner kennt man in Wien auch sehr gut. Auch immer wieder das eine oder andere gemacht. Blicken wir in diese zweite Hälfte der 90er Jahre und deinem Job bei der City einfach neue Märkte außerhalb Deutschlands zu finden und zu entwickeln. Wie toll hat sich Österreich da angestellt? War das ein spannender Markt und wie haben wir uns mit anderen Märkten im Vergleich geschlagen?
Es ist ein sehr spannender Markt gewesen. Es war schon immer klar, aufgrund der fehlenden sprachlichen Schwierigkeiten und auf der Nähe, auch auf dem Zugang der österreichischen Anleger zum deutschen Markt, zu deutschen Wertpapierbörsen, dass das ein einfaches Geschäft ist, keine sonderlich großen regulatorischen Aufwände erforderte. Das ist immer ein wesentliches Teil, dass auch Abwicklungsthemen einfach waren. Von daher war das immer ein sehr angenehmes Geschäft, ein doch im Grunde ähnliches Geschäft zu Deutschland, was man zum Beispiel von Italien oder Frankreich oder auch der Schweiz nicht sagen kann. Dort gehen die Uhren irgendwie anders. Das fängt bei den Regulatoren an, das fängt bei den Börsen an und nicht zuletzt auch beim kulturellen Verständnis der Anleger, die teilweise eben andere Produkte erwarten.
Mhm. Du bist dann in den 90ern noch, 98 glaube ich, wenn mein Skript stimmt, zu Saal Oppenheim gewechselt, auch eine legendäre Adresse damals.
Ja, ich war so, wie es für ein Kölner Bankhaus gehört, 11 Jahre und 11 Monate für Saal Oppenheim beschäftigt, ab 2006 dann in der Schweiz, ja, ebenfalls auch wieder, um von der Schweiz, von Zürich aus, die internationale Expansion voranzutreiben. Das waren eben damals Österreich, das war die Schweiz und das war Italien. In dieser Zeit bin ich übrigens auch ausgezeichnet worden. Ich habe damals bei den deutschen Zertifikate Awards den Ehrenpreis der Jury für besondere Verdienste um die Zertifikatekultur erhalten. Das war die erstmalige Auszeichnung einer Person für das Zertifikategeschäft.
Ich muss mich jetzt selbst wichtig machen, kurz, ich habe einen vergleichbaren...
Doch, das darfst du, deshalb habe ich das erwähnt, weil wir das ja in einem Vorgespräch schon erwähnt hatten.
Genau, ich habe auch einen vergleichbaren Preis in Österreich gewonnen, quasi für das Lebenswerk und ich glaube, wir haben es nachgerechnet, wir waren lebensaltermäßig damals ungefähr gleich jung, als wir diesen Preis jeder für sich natürlich im Land bekommen haben und der war exklusiv und natürlich macht einen das stolz. Saal Oppenheim, noch die Frage, dass du mit Leuten wie Heinz Karasek oder so zusammengearbeitet, nehme ich
an, Heinz Karasek, Alexander Patka, ja, das waren meine Gesprächspartner in Österreich, mit denen ich immer gerne zusammengearbeitet habe.
Es war schon eine großartige Zeit, diese Nullerjahre, der erste Teil, bis dann Lehman gekommen ist und du hast auch in einer Expertengruppe dein Land Deutschland vertreten auf europäischer Ebene. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Ja, ich war seit den frühen 2000ern in Arbeitsgruppen der BaFin und der Europäischen Wertpapieraufsicht bei der Neugestaltung der EU-Prospektverordnung involviert und dann ab 2006 hatte die EU-Kommission eine European Securities Market Expert Group, mhm, also eine Expertengruppe von 10 bis 15 Personen aus Europa berufen, die die Kapitalmarktverfassung der Europäischen Union, die Regulierungen analysieren sollte, beurteilen sollte. Das Mandat ist 2009 ausgelaufen. Die Arbeitsgruppe wurde seither nicht mehr wieder ins Leben gerufen. Aber es war sozusagen ein tiefe Einblicke, habe ich da bekommen in das Geschäft, auch in die regulatorische Seite.
Da kommen wir dann später noch zum Status quo. die damalige Zeitschiene 2006 bis 2009, da ist Lehman reingefallen. Hat das irgendwas ausgelöst mit eurer Gruppe? Ich nehme schon an, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem war eher, Lehman ist für Regulatoren, glaube ich, auf einer anderen Ebene, dass Lehman ein solches schwieriges Wort geworden ist für den Zertifikatemarkt, gerade in Deutschland, ist speziell. Auf einer europäischen Ebene spielten da die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, Unruhen, Störungen, die Lehman ausgelöst hat, eine viel größere Rolle.
Mhm. Wir bleiben in der Schweiz und kommen zu Fontobel, wenn ich das jetzt richtig lese. Auch eine lange, spannende Periode. Du warst dann im Vorstand und wofür zuständig?
Ja, leider ist ja Salopmann dann geschlossen worden und dann kam das Angebot von Fontobel.
Ja.
Nämlich, das wieder zurück nach Deutschland zu kehren, von Zürich wieder nach Frankfurt zurück und von Frankfurt aus das europäische Geschäft für Fontobel aufzubauen. Das war zunächst Deutschland. Und als ich es übernommen habe, war Fontobel auf Platz 11 mit einem Marktanteil von 1,5% bezogen auf Börsenumsätze. Ich war dann bis zum April 2017 dort beschäftigt. Im April 2017 war Fontobel dann auf Platz 5 in Deutschland mit einem Marktanteil von 8%. Insofern würde ich diese Phase als eine sehr glückliche Zeit bezeichnen. Mhm. Außerdem war ich Vorstand der Bank Fontobel Europe AG, das heißt eines eigenständigen Kreditinstitutes innerhalb der EU. Und damit wurde das auch zum Hub für die europäische Expansion. Das war natürlich Österreich, das war natürlich Luxemburg. Das war in dem Fall natürlich nicht die Schweiz, aber es war dann Schweden, es war Finnland, es war Niederlande, es war Frankreich und nicht zuletzt auch Italien, mhm, in denen noch heute Fontobel aktiv ist und eine wichtige Rolle spielt.
Und in diesen Jahren wirst du sicher auch mit Heiko Geiger zusammengearbeitet haben, nehme ich an, oder?
Habe ich sehr eng zusammengearbeitet.
Genau. Für mich einer der kreativsten und innovativsten, der gehört auch einmal gelobt an der Stelle, Menschen, die es in diesem Zertifikategeschäft gibt, immer so am Puls der Zeit irgendwie und stark, ja.
Ja, das ganze Team bei Fontobel, ich habe heute noch Kontakte, es ist auch weitgehend in wesentlichen Teilen erhalten geblieben und immer noch erfolgreich. Ich sehe das mit großem Vergnügen, wenn ich monatlich mir die Statistiken angucke und sehe, dass das, was ich da initiiert habe mit meinem Team, dass dieses Team diesen Erfolg weiterführt.
2017 hast du dann das Projekt 80 Plus für dich gestartet und das war dann doch eine Entscheidung für deine weitere berufliche Laufbahn. Da komme ich gleich dazu. Zunächst noch die abschließende Frage für die Ära bis 2017. Die letzten Jahre deiner Zertifikate-Tätigkeit bei Banken waren ja dadurch gekennzeichnet, dass die Zinsen immer mehr gegen Null gegangen sind und sogar irgendwann einmal darunter. Was hat das ausgelöst für die Darstellung von Zertifikaten? Ich möchte es gerne aus deiner Sicht hören.
Ja, es war nicht ganz einfach, weil niedrige Zinsen und auch häufig eine lange Zeit niedrige Volatilität waren ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Mhm. Das sieht man auch in den ausstehenden Volumina, die ja in Deutschland sehr stark zurückgekommen sind und glücklicherweise jetzt wieder am Steigen sind. Es war nicht ganz einfach, aber trotzdem, der Markt hat weitergelebt und hatte eine sehr enge, hatte eine sehr, sehr gute Resonanz. Aber sozusagen die Umsätze waren natürlich bescheiden.
Ja, das
muss man so sehr einfach sagen. Das war nicht mehr das Niveau, was man von den Jahren 2007 bis 2006 bis 2010 gewohnt war. Es war ein bisschen eine Dürreperiode.
Die Anleihen waren damals natürlich auch keine Konkurrenz. Damals musste man Sachwerte kaufen. Das ging fast gar nicht anders. Ich komme zum aktuellen Status quo dann noch zum Schluss.
Naja, da würde ich widersprechen.
Na,
in
gerne.
Meiner neuen Tätigkeit bin ich ja auch in einer Stiftung aktiv, die gemeinnützige Zwecke verfolgt und auch dort für die Geldanlage tätig. Und ehrlicherweise, wir brauchten immer ausschüttungsgemäß deutschem Recht, immer ausschüttungsfähige Gewinne. Mhm. Das waren Couponzahlungen, das waren Dividenden. Deshalb war ich häufig in Express-Zertifikaten investiert. Die boten dann doch deutlich mehr als 0%. Mhm. Also von daher, das war schon eine Zeit, wo man auch mit Zertifikaten doch sehr erfolgreich aktiv sein konnte.
Ja, ja. Man musste halt ein bisschen Wissen mitnehmen. Die klassischen Anlagezertifikate haben halt damals nicht so funktioniert, weil man auch die Kapitalgarantie nicht mehr so darstellen konnte. Aber ich bin dir extrem dankbar für den Einwurf mit den Express-Zertifikaten, weil ich der Meinung bin, genau da in die gesamthafte Asset-Allocation-Betrachtung gehören die Zertifikate je nach Marktsituation richtig eingereiht. Wie gesagt, wir kommen noch dazu. 2017, Projekt 80+. Bitte da eigene
Ja, ich dachte mir dann, habe genug Überstunden gemacht, habe lange genug gearbeitet, war dann 33 Jahre im Bankgeschäft aktiv und deshalb bin ich dann in den Unruhestand gewechselt. Auch im Unruhestand oder im Ruhestand sollte man noch aktiv sein und sein Wissen anbringen und auch sein neues Wissen aufnehmen. Und so habe ich das einen Marketingnamen für mich entdeckt, nämlich Projekt 80+. Das heißt, aktiv sein bis zum Alter von 80 und wenn es darüber hinausgeht, das Plus, gerne noch. Und so bin ich heute in der Kommunikation aktiv. Ich nutze sehr viel Zeit zum Fotografieren und ich bin in einer Stiftung aktiv, wie ich bereits erwähnt habe. Und natürlich bin ich immer noch der Zertifikatebranche verbunden. Zum Beispiel eben durch die Moderation in Wien. Gleichzeitig bin ich auch Mitglied der Jury des Zertifikate Awards in Berlin. Also von daher, ich lasse mich auch immer auf Veranstaltungen blicken, ob in der Schweiz, ob in Österreich oder sozusagen in Deutschland.
Du hast die Fotografie jetzt selbst erwähnt. Wenn man dich auf LinkedIn dein Profil besucht, dann sieht man dort Finanzexperte, Autor, Speaker und Fotograf. Wie gesagt, wir kennen uns seit 3 Jahren. Du moderierst in den vergangenen 3 Jahren die Zertifikate Awards in Österreich. Auch da bitte ein paar Worte. Wie gefällt dir das und wie baust du da die Fotografie ein? Ich weiß es ja, aber erzähl es bitte unseren Hörern und Hörerinnen.
Ja, die Anfrage kam sehr kurzfristig. Die habe ich dann sehr gerne wahrgenommen und ich baue da die Fotografie ein, indem ich mir gesagt habe, man kann sozusagen auch Zertifikate darstellen, unter bestimmten Themen. Und dazu habe ich zum Beispiel im letzten Jahr rausgesucht das Thema Wasser, also Bilder aus meinem großen Archiv zum Thema Wasser. In diesem Jahr waren es Treppen. Man muss ein paar Treppen gehen, bevor man am Ziel ist, bevor man einen auf dem Siegerpodest steht, um da eben auch ein bisschen Unterhaltungseffekt hineinzubringen. Und ich sehe sozusagen auch, dass das in diesem Jahr sehr gut angekommen ist, weil es öffnet mal einen Blick und man kann auch damit meiner Ansicht nach einen Ansatz finden, um eben Zertifikate auch mit anderen Mitteln darzustellen und nicht nur mit dem reinen Fachtexten.
Und als Zuschauer, Beobachter der Zeremonie weiß ich auch, dass dir Humor wichtig ist. Danke dafür, dass du diese Awards so humorvoll moderierst auf jeden Fall.
Ja, es muss ja auch Spaß machen. Um sowas und auch dem, der auf der Bühne steht, sollte es Spaß machen. Nur trocken Preise zu verleihen, dazu bräuchte man keinen Moderator auf der Bühne.
Wie reißt du diese Zertifikate-Awards in Österreich? Manchmal sage ich Einzahl, manchmal sage ich Mehrzahl. Das ZFA möge es mir nachsehen. Jetzt im Vergleich mit den vielen Preisen, die es in der Dachregion sonst noch gibt, ein. Für uns hat das großen Stellenwert natürlich in Österreich.
Es hat in allen Ländern einen sehr großen Stellenwert, weil es ist ein Leistungsbeweis. Und es ist eben auch ein Zeichen an die Öffentlichkeit, wie aktiv diese Branche ist, welche Ideen ist, welche Häuser dort aktiv sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Und jetzt ist ja eigentlich so eine Awardverleihung, bezieht sich auf die Vergangenheit, auf vergangenes Geschehen, nämlich auf die Erfolge des vergangenen Jahres. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie in meiner über 30-jährigen Tätigkeit erlebt, dass sich ein Emittent dann auf seinen Leistungen, auf seinen Awards ausgeruht hätten, auf den Lorbeeren. Da gilt es, das Wort des früheren Fußballtrainers Sepp Herberger, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und so ist das eigentlich auch ein Anreiz für die Emittenten, weiter sich um Fortschritt zu bemühen, um neue Erfolge zu bemühen, um besser sein als die diesjährigen Gewinner. Also es ist ein Anreiz und es ist ein wichtiges Zeichen eben an die Öffentlichkeit, Deshalb sind diese Awards so wichtig. Ich habe ja schon erwähnt, dass es zwischen den verschiedenen Ländern sehr große kulturelle Unterschiede gibt. Die spiegeln sich auch in den Awards wider. Und deshalb kann man die nicht miteinander vergleichen. Sie sind das Ergebnis der Marktstruktur im jeweiligen Land. Und insofern sind sie gut, sie sind wichtig und es ist schön, dass es sie gibt. Und wenn es sie noch nicht gäbe, dann müssten sie erfunden werden.
Sie sind zum Glück schon vor 18 Jahren oder 18 Mal haben wir es ausgetragen, also 17 Jahren erfunden worden. Den Christian Scheidt möchte ich an dieser Stelle loben. Er ist seit Anbeginn der Jury Chef, ist heuer auch in den Beirat aufgenommen worden, was ich sehr, sehr begrüße. Das heißt, wir haben ein relativ stabiles Regelwerk, unglaublich tolle Juryunterlagen. Ich darf Mitglied der Jury sein und bin es eigentlich in vielen Bereichen, aber so gut wie im Zertifikatebereich ist es nirgendwo aufbereitet. Einschaltung von Christian Scheidt, Ende. Aber du schaust jedes Jahr, dass du noch irgendwas on top gibst und heuer war das die Zertifikate-Aristokratie. Bitte auch da ein paar Worte, was du damit ausgedrückt hast. Entschuldigung.
Ja, natürlich muss man auch was Neues bringen. Du sprachst von Humor. Ich sprach davon, man muss auch ein unterhaltendes Element reinbringen. Aber 18 Jahre Awards in Österreich, 22 Jahre Awards in Deutschland und auch in Europa, der Structured Retail Products Award den gibt's schon viele Jahre. In Italien die Zertifikate Awards gibt's dort auch schon. Seit den frühen 2000ern und ebenso auch in der Schweiz. Ja, und dann habe ich mir ganz einfach gedacht, es gibt Dividendenaristokraten. Und so bin ich dann, irgendwann, als ich über den Begriff gestolpert bin, habe ich mir gedacht, naja, dann warum sollte es nicht auch Award-Aristokraten geben? Und ich habe jetzt ganz einfach mal in die Runde für mich selbst beschlossen, wer 10-mal in Folge einen Award in einem Land gewonnen hat, der ist jetzt ein Award-Aristokrat. Mhm. Ja, und ich bin in jedem Land sogar fündig geworden, mit abgesehen von den italienischen Auszeichnungen. Leonteq in der Schweiz 11-mal Top Service, Société Générale 11-mal Best House Europe bei den Structured Retail Products Awards. HSBC in Deutschland bei den deutschen Zertifikate Awards 14-mal in Folge Anlegerservice und dann Raiffeisen natürlich in Österreich mit 18-mal in Folge den Gesamtsieg. Und es gibt noch eine ganze Reihe von Kandidaten, bei denen irgendwie ein Bruch oder sozusagen die erst 8 Jahre lang oder 7 Jahre lang einen Award gewonnen haben, die so vor der Tür dieser Award-Aristokraten steht. Also seien wir doch gespannt, wenn sich das durchsetzen wird, könnte am Markt, dann würden wir vielleicht auch immer wieder mal neue Award-Aristokraten sehen.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Mir als Statistik-Fan taugt sowas natürlich ganz besonders.
Ja, es zeigt auch die Reife des Marktes und es zeigt auch das Alter des Marktes, dass es sich um einen etablierten Markt handelt.
Ja, ich habe es ja auch in der Podiumsdiskussion gesagt, Österreichs Kapitalmarkt ist ja überschaubar klein, sage ich mal, in Europa, aber der Market Share Europe ist im Zertifikategeschäft am größten von allen Facetten der Geldanlage und wir haben ja auch mit der Heike Abter, die europäische Präsidentin bei der EUSIPA, schon in der x-fach verlängerten Präsidentenrolle, was auch, glaube ich, eine schöne Sache für Österreich darstellt.
Ja. Das ist eine schöne Sache, ist aber auch eine Würdigung der Arbeit von Heike Abter, ja, die ja im Grunde auch schon seit über 30 Jahren im Zertifikatebereich tätig ist und immer noch im Gegensatz zu mir auch noch aktiv bei einem Arbeitgeber ist. Von daher schätze ich sie sehr als die Person mit der längsten aktiven Erfahrung im Zertifikatebereich in Europa. Und das ist auch sicherlich ein Grund, warum sie diesen Posten so gut wahrnehmen kann.
Genau. Und ich habe jetzt einen Zertifikate-Pionier wiederum ebenfalls am Telefon und ich möchte mit deiner Zustimmung gerne noch ein paar aktuelle Punkte. Status quo Zertifikate und wenn ich darf, knall ich dir ein paar Begriffe hin. Und zwar beginne ich mit, danke dafür, Zertifikate und Regulierung.
Ja, dieses ist ein schwieriges Thema und ich habe im letzten Jahr beim Deutschen Verband, bei der Tagung des Deutschen Verbandes Verena Gross gefragt, wie sehr ihr Tun eigentlich von den Wünschen der Anlieger geleitet wird. Verena Gross ist die Chefin der European Securities Market Authority, also der obersten Wertpapieraufsichtsbehörde. Ja, und sie sagte, das sei sehr schwierig mit den Anlegern, aufwendig und teuer. Sie sprechen mit Verbraucherverbänden. Sie würden außerdem Selbstanalysen machen. Und da habe ich dann doch meine Zweifel, ob das, was jetzt da herauskommt, wirklich so im Interesse der Anleger ist. Und auch diese neue Retail-Investment-Strategie, auch die hat, die will den Informationsfluss für die Anleger reduzieren, aber tatsächlich produziert sie immer mehr Aufwand und mehr Material, mehr Informationsmaterial. Und ich möchte an der Stelle mal ganz leicht abweichen von unserem Zertifikatewelt. Wir müssen uns immer bewusst sein, welches Produkt oder wie man mit Regulierung auch Märkte verändern kann. Wir hatten früher, als ich klein war, Jugendzeit, mein erstes Investment war, das lag so in der Familie drin, eine Anleihe auf die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau, heute staatsgarantiert, Bund, hatte ich, und natürlich habe ich keine 50.000 oder 100.000 Euro in dieses Papier investiert, aber heute gibt es nur noch prospektfrei Anleihen von Unternehmen, nicht von den staatlichen Stellen, die sind tatsächlich noch prospektfrei. Die prospektfrei sind von 100.000 Euro Mindeststückelung. Und deshalb scheuen viele Emittenten die Emission von Anleihen. Das heißt, dieser Markt ist jetzt im Grunde mehr oder weniger kollabiert. Er konzentriert sich nur noch auf oder fast nur noch auf institutionelle Anleger. Den gab es früher mal, und ich fand das damals schon auch bei meiner ESME-Tätigkeit, haben wir das sehr stark kritisiert, dass man hier im Grunde einen Markt abgewürgt hat. Das heißt, man muss sozusagen im Grunde immer sozusagen, wenn man Regulierung macht, auch das Interesse des Marktes sehen. Und meiner Ansicht nach mit klaren Risikohinweisen kann man das schon erreichen. Also Regulierung ist für mich ein sehr kritisches Element, weil es im Grunde häufig sozusagen auch den Zugang zum Markt einschränken kann. Und das sollte es eben nicht. Die EU hat ja die Kapitalmarktunion ausgerufen, und die wird ohne Privatanleger nicht funktionieren.
Jetzt hast du meinen zweiten Stichwortblock ein bisschen vorweggenommen, Zertifikate und Zugang für Privatanleger. Nein, das hat sich im Gespräch jetzt so ergeben, du hast es ja nicht gewusst. Der Zugang für Privatanleger, es gibt doch noch Hürden zum Teil. Man muss zuerst irgendwie so Risikoprofile, es ist nicht so einfach, nehme ich an, aber wie siehst du das? Zugang für private Zertifikate.
Ja, das ist also sehr viel Papier, ja, was ein Anleger bekommt. Ich kann zum Beispiel mit den ganzen Dokumenten relativ wenig anfangen, weil sie für mich Informationen enthalten, die für mich nicht interessant sind. Und ich glaube, das geht auch vielen Anlegern so. Wir lassen die Anleger im Grunde, geben ihnen zu viel Papier, anstatt ihnen klar die Risiken zu erläutern. Das Zentrale ist, was kannst du verdienen, welche Risiken hast du? Und da muss man sehr, sehr klar sein, und das scheut auch keinen Anleger, wenn ihm die Risiken klar und deutlich gemacht werden. Aber das in schwierigen Worten zu formulieren, das macht keinen Sinn.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir tut es immer persönlich weh, wenn ich bei meiner Bank mit den Leuten höchstwahrscheinlich schon seit 40 Jahren fast, oder nein, 35 Jahren Kunde bin und dann irgendwie ein neues Formular unterstellt, dass ich überhaupt keine Ahnung hätte und wieder alles am Start ist, sonst darf ich die Order nicht erfüllen und so weiter. Aber das bringt halt die Regulatorik so mit sich. Wie siehst du Risikoklasse-Zertifikate, da sind ja manche Leute immer ganz besonders schlau und wollen alle Zertifikate in eine Risikoklasse tun. Wir wissen natürlich, es kommt auf die Zertifikate Art an, aber wie geht man mit diesem Thema um?
Bei Risiko habe ich eine komplett andere Auffassung als wahrscheinlich die Regulatoren und als auch die meisten Anleger. Mich hat kürzlich eine Bekannte gefragt, ja, sie hätte gern ein Wertpapier von mir vorgeschlagen, das kein Risiko hat. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich heute eine 3-prozentige 10-jährige österreichische Bundesanleihe kaufe, dann kriege ich jedes Jahr 3% Zinsen. Steigt aber die Inflation auf über 3%, dann mache ich im Grunde ein Verlustgeschäft. Das heißt, die Anleger müssen erkennen, auch mit einer ganz normalen Anleihe kann ich im Grunde, wenn ich die Inflation reinrechne, Verluste machen. Und ich muss zum anderen auch sehen, das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht ja für den MSCI World, für den Eurostox und natürlich auch für den DAX die sogenannten Renditedreiecke. Das ist wirklich etwas, was man sich anschauen sollte. Das heißt, Jahr des Einstiegs und Jahr des Ausstiegs und dazwischen dann die berechnet jeweils die Performance. Und da zeigt sich eben im Grunde, selbst in den ungünstigsten Situationen, mehr als 10 oder 12 Jahre, war es nie negativ. Das heißt aber, die meisten Jahre, die meisten Kombinationen bringen eine schöne Rendite. Und mich überrascht auch immer wieder, warum Leute so für zum Beispiel die deutschen oder die österreichischen Unternehmen schwärmen, aber dann nicht bereit sind, Aktien von diesen Unternehmen zu kaufen. Ob man die jetzt als Fonds kauft oder als Zertifikat, ich würde jetzt auch für Zertifikate keine eigene Risikokategorie aufmachen, sondern das fügt sich ein in das Gesamtrisiko der Geldanlage. Das bei Zertifikaten, weil sie Inhaber Schuldverschreibungen sind, ebenso wie Anleihen, klassische Anleihen, da spielt noch das Emittentenrisiko eine Rolle. Aber mit Diversifizierung kann man auch dieses in den Griff bekommen.
Genau, und wir wissen ja, man kann einen Put zur Absicherung kaufen und ein und dieselbe Kennnummer kann hochspekulativ sein, wenn man pur auf fallende Kurse spekuliert, um dieses Wort mal zu nennen. Wichtige Award-Kategorie in Österreich, auch von der Punkteanzahl für den Gesamtsieg, ist Innovation. Da hat heuer gewonnen die erste Group mit einem Produkt, das eigentlich gar nicht so komplex ist, sondern nur die Zertifikate neben andere Assetklassen der Geldanlage stellt, neben Investmentfonds, neben ETFs, neben Anleihen und so weiter. Wie siehst du das? Ich sage immer, die Branche ist noch nicht so weit, dass es uns gelungen sei, jetzt die Zertifikate im Gesamtkontext als den verbindenden Baustein einzureihen. Wie siehst du das und was kann man machen, um da, weil da braucht man schon Finanzwissen ein bisschen dazu natürlich, ne?
Ja, wir haben jetzt das Stichwort finanzielle Bildung. Und ich bin mit dem Begriff nicht ganz glücklich. Ich würde eher davon sprechen, Leute müssen Erfahrung mit Wertpapier sammeln und sollten dann selbst wenn es nur ganz kleine Beträge sind von wenigen 100 Euro, selbst investieren, um Wissen zu machen. Und Zertifikate sind ein Baustein der gesamten Vermögensverwaltung.
Genau.
Eben das Stichwort, das Hauptstichwort ist die Diversifikation. Und ich glaube sozusagen auch da, diese Innovationen zeigen, man kann sozusagen auch man sollte das möglichst niederschwellig machen, man sollte es einbinden, um eben sozusagen die Ergebnisse zu zielen. Ich glaube sozusagen auch, wir müssen auch als Zertifikatebranche noch viel mehr darauf achten, was wollen unsere Kunden wissen. Und die Kunden wollen eigentlich am Anfang wissen, wie kaufe ich etwas, wie verkaufe ich etwas. Wovon hängt der Preis während der Laufzeit ab? Wovon hängt mein Gewinn ab? Und da würde ich sogar den Begriff Auszahlungsprofil nach Möglichkeit vermeiden. Sondern einfach sagen, das kannst du jederzeit kaufen, über die Börse kannst du es jederzeit verkaufen, der Kurs kann bis dahin ansteigen, das ist dein potenzieller Gewinn, das ist dein potenzielles Risiko. Wahrscheinlich sollten wir uns noch wirklich überlegen, wo kann man noch einfacher formulieren.
Die Produktvielfalt ist ja nicht mehr weiter gewachsen in den letzten Jahren. Das war schon manchmal an der Grenze, dass zu viele Innovationen gekommen sind, wo man selbst als Mensch, der sich grundsätzlich mit den Vokabeln auskennt, wieder nachlesen muss, was diese Struktur jetzt genau bedeutet. Siehst du das auch so, dass wieder ein bisschen simpler geworden ist?
Ja, weil es im Grunde kaum Produktinnovation mehr gab. Ich glaube, das war im Grunde auch, wenn wir haben ja geredet über Finanzkrise 2008. Ja. Ich glaube, an der Stelle, die frühen 2000er waren ja jeden Tag charakterisiert von irgendeiner neuen Innovation. Mhm. Von nicht nur vom Bonuszertifikat, sondern dann gab es das Bonuszertifikat CAP, dann gab es das Bonuszertifikat mit endfälliger Barriere, dann gab es Win-Win-Zertifikate. Und wir haben uns eigentlich mehr darauf konzentriert, neue, das würde ich selbstkritisch anmerken, neue Produkte an den Markt zu bringen, als einfach ganz langweilig zu erklären, wie ein bestimmtes Produkt funktioniert. Wir sollten auch im Grunde als ein Coach funktionieren. Mhm. Ich glaube, sozusagen viele Anleger benötigen einen Coach, in dem Sinne, das kann die Hotline der Emittenten sein. Das kann aber auch sozusagen, das bist auch du mit deinen Podcasts und mit deinen Zertifikateinformationen. Das sind auch die Bankberater, das sind auch die Finfluencer, den Kunden an die Hand nehmen, um dann ihn die erste Schwelle hineinzubringen. Und vielleicht nicht gleich die ganze Breite der Produkte kommunizieren, sondern nur einen Teil kommunizieren, nur den, der ihn wirklich interessiert, um ihm sozusagen diese Angst zu nehmen, huch, da habe ich ja 100 verschiedene Auszahlungsprofile.
Genau, also Skin in the Game, auch geringfügig, ist sicherlich sehr, sehr wichtig, sagt der Börsevorstand Christoph Boschan auch immer. Letzte Frage zum Zertifikate, Markt und Geschäft. Hast du persönlich, Wolfgang, eine Lieblingszertifikate-Kategorie für deine persönliche Veranlagung über die Jahre liebgewonnen?
Also das sind, dafür bin ich ja bekannt geworden, Aktienanleihen, das sind Discount-Zertifikate und das sind Express-Zertifikate. Das sind im Augenblick meine drei Lieblinge. Vielleicht bin ich alterstechnisch schon aus der Zeit der Hebelprodukte hinausgewachsen, wie dem auch sei. Ich bin eher sozusagen die Produkte, die jetzt auch in Seitwärtsmärkten dann oder einem leichten Plus dann auch die optimalen Erträge bringen. Und auch da möchte ich verweisen auf eine neue Studie, die veröffentlicht worden ist, dass Aktien und eben auch sozusagen dann auch letztlich in Ableitung davon Zertifikate auch für ältere Leute geeignet sind, dass wir also nicht bloß die junge Generation mit Zertifikaten, für Zertifikate begeistern sollten, sondern auch durchaus auch ältere Personen, so in meinem Alter, auch für die sind Zertifikate, spielen noch eine wichtige Rolle.
Ganz definitiv.
Oder können eine wichtige Rolle spielen.
Ganz definitiv, weil ich habe die Frage nach den 10er Jahren in deiner Fonddoppelzeit, als die Zinsen gegen Null gegangen sind, bewusst gestellt, denn jetzt sind gerade diese Produkte, die du genannt hast, wieder absolut top darstellbar und haben Profile, die traumhaft ausschauen, eigentlich verglichen mit dem, was man vor 10 Jahren gesehen hat. Und da lohnt es sich wirklich reinzustöbern. Du hast das auch erwähnt, die Emittenten, die tun schon sehr, sehr viel mit Hotlines und Learnings und Tutorials und Webinaren und alles Mögliche. Da ist die Branche wirklich sehr innovativ. Und ja, letzte Frage, Unruhestand. Ich habe was gesehen, Neuschwanstein, tolle Bilder. Da ist der Fotograf auf den Urlauber gestoßen, nehme ich an, oder?
Ja, der Fotograf kombiniert den Urlauber. Anfang des Jahres war ich in Kerkini, um Krauskopfpelikane zu fotografieren, die dann einen sehr schönen orangefarbenen Kehlsack haben. Jetzt war es dann Schloss Neuschwanstein, wobei ich gestehen muss, ich war zum allerersten Mal da, aber ich habe zuvor besichtigt, auch als ich in Wien war und für die Moderation der Zertifikate-Awards da war, habe ich zum allerersten Mal Schloss Schönbrunn von innen besichtigt. Und da merkt man dann doch den Unterschied zwischen einem Regierungssitz, der ja Schloss Schönbrunn war, und dann einem Schloss, was eigentlich nur eine Traumwelt widerspiegelt, die Traumwelt des Ludwig II. Da ist dann doch ein Unterschied und ich muss ehrlicherweise sagen, da gefällt mir dann Schloss Schönbrunn schon noch besser, deutlich besser, weil da merkt man wirklich, da das war ein Punkt, das ist ein Ort, an dem ein Imperium regiert wurde.
Wunderbar. Lieber Wolfgang, ich sag mal danke für das tolle, tolle Interview. Wir haben uns das ausgemacht beim Zertifikate-Award vor wenigen Wochen, hatten ein Vorgespräch und ich glaube, wir haben das so rübergebracht, wie wir es vorbesprochen hatten, oder?
Ja, ich hoffe, dass die Zuhörer.
Ja, da muss ich echt, Entschuldigung, würde ich dir ins Wort fallen. Auf YouTube gibt's uns leider auch, sage ich immer leider, weil da gibt es nur mit Standbild und man hat jede Folge dort mit null Zugriffen, weil der Counter auch nicht funktioniert. Deswegen lieber hören auf Spotify oder Apple, weil und ein Standbild von uns beiden, naja, sage ich mal. Ne?
Naja.
Das tut gerade dem Fotografen dann weh. Lieber Wolfgang, danke für deine Zeit. Es war eine Highlight-Folge für mich. Und im Zertifikate-Podcast des Monats werde ich dann natürlich auch ein paar Auszüge daraus redundant nochmal bringen. Danke für deine Zeit und alles Gute im Unruhestand. Man sieht sich, man
hört sich. Ja, herzlichen Dank und weiter viel Erfolg. Christian, es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Kann ich nur zurückgeben. Tschüss nach Deutschland. Baba, ciao.
Ja. Tschüss nach Österreich. Ciao.
Ciao.